Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben.
Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark.
Aloha.
Hallo.
Guten Tag, guten Abend und sowieso. Hallo.
Ah. Hallo.
Schön, dass wir zusammengefunden haben heute an diesem wunderschönen Freitag hier in der Superbude.
Danke fürs Kommen.
Nur wir, nicht nur ihr, sondern auch die fantastische Ina Regen.
Danke. Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ja.
Kurz vorab, wir würden euch bitten, dass ihr eure Handys auf ungemein lautlos stellt. Wir werden jetzt ungefähr eine Stunde mit der Ina reden. Dann gibt es Raum für eure Fragen und dann passiert vielleicht noch mehr. Who knows?
Vielleicht.
Vielleicht. Kevo, wen haben wir da?
Die Ina Regen, ich habe schon gesagt.
Ja, ja, aber abseits vom Namen.
Eine wunderbare Sängerin, eine Songwriterin, die ist sogar so bekannt, dass sie auch meine Oma kennt. Ja.
Jetzt habe ich es geschafft. Ja. Sau geil. Ja. Grüße an die Oma an dieser Stelle.
Ach, die wird sich freuen, die wird sich freuen. Ja.
Wir fangen immer in der Kindheit an. Das heißt, auch bei dir heute würden wir gerne wissen, ist da im Nachhinein so ein Narrativ bildbar, dass du ja schon als die Zweijährige gesungen hast und Songs geschrieben hast und eigentlich auch getanzt und...
Selektive Wahrnehmung, also ja, man findet schon so bruchstückhaft so ein paar so Lego-Steine, die dann später das Bild von Ina Regen vielleicht zusammensetzen. Also eines dieser Bilder, wir haben vorher schon im Vorgespräch, ist der Name schon gefallen, ich war ein ganz großer Ray Black-Fan, so als Fünfjährige, ein Schloss am Wörthersee, ich habe mich sehr glücklich gemacht.
Wir haben es gesungen,
ja,
zu dritt.
Zum Soundcheck, es war notwendig.
Ich habe es leider verpasst und wir machen es nicht nur mal.
Nein.
Es war in the moment.
In the moment, ja, es war toll. Meine erste so wirkliche Kindheitsmusikerinnerung oder ich glaube schon so ein Weichenstellen war, dass ich von meiner großen Schwester, ich glaube unerlaubterweise, mir so eine Kassette ausgeliehen habe, auf der das Musical Elisabeth drauf war. Und da war ich, glaube ich, so nur nicht 10, also irgendwo im Laufe des Volksschulalters und das mich das total gecatcht hat. Das war, in meiner Welt war das einfach ein sehr spannendes Hörbuch. Die Geschichte und dann sind da SängerInnen und die erzählen sie und da gibt es irgendwie Charaktere und epochale Musik mit Orchester und trotzdem Popmusik gewandt mit Schlagzeug und so. Genau. Und dann war halt so Jugendchor und Jugendmessen. Da hat es dann so zur Erstkommunion hat dann die Band gespielt und da hat es halt dann auch Schlagzeug gegeben und so. Das hat mir immer extrem taugt. Also das hat sich, glaube ich, schon in der Kindheit so durchgezogen und mit 15 habe ich in so einem Musicalverein so einen Workshop besucht und da hat man dann was vorsingen müssen und ich habe auch Happy Day vorgesungen und dann eine Woche später habe ich einen Anruf gekriegt, ob ich die Hauptrolle in diesem Stück spielen will, das die da gerade irgendwie aufstellen und so ist das eins zum anderen gekommen.
Hat die Familie verstanden oder checkt, dass du sehr gut bist und talentiert bist, damals beim Singen?
Ich glaube, sie haben es dann eben über sowas checkt wie... Die Regina kriegt die Hauptrolle. So. Und das war dann schon, okay, da hat es ja viele, also es waren halt einfach 30, 40 Kinder. Und von diesen Kindern oder Jugendlichen habe ich halt aber den Main Part gekriegt. Und das ist einer, glaube ich, schon seltsam vorgekommen. So. Und sie haben schon, also allgemein, ich bin in keiner Künstlerfamilie aufgewachsen. Es gibt jetzt auch in meiner größeren Verwandtschaft niemanden, der einen selbstständigen, freiberuflichen oder Künstlerberuf hätte. Aber wir sind eine sehr musikalische Familie. Also wir haben in meiner Kernfamilie hat jeder Instrument gelernt. Wir haben viel miteinander gesungen und auch Verwandtschaft und so. Also meine Eltern waren auch im Chor. Das war schon präsent. Meine Eltern waren im Volksmusikchor. Der hat sogar bei uns daheim geprobt und so. Also Musik war immer da, aber wie dann irgendwie eben so Richtung Matura die Frage aufgetaucht ist mit, was macht man beruflich? Und ich dann gesagt habe, naja, das, was mir am meisten Spaß macht und in dem ich offensichtlich auch gut bin, ist Musik. Ich will Musik studieren. Da haben wir es dann schon Handbremsen gesucht, aber nicht gefunden.
Aber wie viel Mut hat das gebraucht, in dem Alter zu sagen, ich möchte das jetzt auch in der Ausbildung machen? Gar keinen, weil das war eh selbstverständlich, wie du es jetzt erklärt hast, oder war das eigentlich schon tricky?
Das ist eine schwierige Frage insofern. Also ja, es gibt schon in mir auch das Narrativ, dass ich tendenziell, glaube ich, ein mutiger Charakter bin und immer ein bisschen dorthin gehe, wo ich mich eigentlich anscheiße und mich dann dazu überrede, dass das gerade trotzdem richtig und wichtig ist. Aber damals war ich, glaube ich, noch nicht so im Kontakt mit mir, dass ich verstanden habe, dass das gerade mutig wäre, was ich da tue. Also das ist ja irgendwie als Jugendlicher oder als junger Mensch ist man ja auch noch so ein bisschen unbedarft. Ich habe mir halt irgendwie gedacht, womit kann ich mir vorstellen, dass ich alt wäre? Also wenn man sich einen Beruf aussucht, mit dem man jetzt einfach 40, 50 Jahre verbringen soll, dann war mir schon klar, das sollte irgendwie Spaß machen und das sollte mir irgendwie erfüllen. Und das habe ich schon gecheckt, dass das am allermeisten die Musik ist. Also, und das hat sich eben durchgezogen. Ich glaube, schon als kleines Kind, meine Eltern haben so eine Bontempi-Orgel gehabt. Und das war einfach klar, wenn die Mama sich nebenbei mit irgendwas beschäftigen muss, Haushaltsdinge oder so, dann lernt man die Kleine zur Bontempi-Orgel und dann ist immer eine Stunde Ruhe. Also das hat sich einfach durchgezogen, dass Musik diese Faszination für mich hat. Und so bin ich dem weiter gefolgt. Aber ich habe eigentlich, glaube ich, mit 18 keine realistische Vorstellung von dem Beruf gehabt. Also gar nicht, eigentlich.
Wie haben Sie damals die Handbremsen anziehen wollen, indem Sie sagen, mach was Gescheites oder was?
Genau, also wo halt viele so kritische Fragen stellen und wie stößt du das vor? Und natürlich eben dadurch, dass ich komme aus einer Arbeiterfamilie und bin am Land aufgewachsen, in einem damals 1800-Menschen-Dorf, die Idee von KünstlerInnen und FreiberuflerInnen war halt, da gibt es entweder so diese Falco-Geschichten oder halt später dann die Amy Winehouse und Kurt Cobain, also so dieses Narrativ von KünstlerInnen leben so sehr on the edge, dass sie früher oder später eh dem Drogentod erliegen, so ein bisschen. Das wollte man natürlich nicht für die Kleine. Und oder, dass man wirtschaftlich auf jeden Fall struggelt und entweder so aus dem Bildersacker lebt oder irgendwann unter der Brücke landet. So, also in diesem Spagat. Und dazwischen haben sie, glaube ich, nicht wirklich ein Narrativ gefunden, wo sie sich gedacht haben, das könnte ein Berufsbild sein oder eine Lebensrealität. Also ich glaube, es war eher einfach so ein bisschen, nicht einmal so mir das nicht gönnen oder mir nicht wünschen, sondern ein bisschen, ich finde gerade kein besseres Wort, aber Fantasielosigkeit für, wie soll die Realität dazu ausschauen?
Die werden jetzt sowieso schauen, oder?
Ja. Voll, aber also ich kann es, aus heutiger Sicht kann ich es verstehen. Damals war es schwierig, weil ich mir natürlich irgendwie, glaube ich, ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht hätte für, ja sicher, macht es, wird schon gut gehen. Aber es war auch gut, dass jemand diese kritischen Komponenten einbringt. Und eben mir dann so, ja, aber magst du nicht lieber Musik dir als Hobby gehalten und magst du nicht lieber was Gescheites studieren? Und ich war nur dazu recht gut in der Schule, das heißt, es wäre auch naheliegend gewesen. Ich glaube, sie haben sich auch ein bisschen gesorgt, dass das wasted talent ist, wenn ich jetzt sozusagen, wenn ich doch so gescheit bin, warum mache ich dann nicht was aus dem? So.
Du hast gesagt, du bist da auf einmal in dem Musical, hast du die Hauptrolle gehabt, dann hast du eben begonnen, das zu studieren, aber davor, da waren wir noch überhaupt nicht, nämlich quasi jenseits von der Bontempi-Orgel die Leidenschaft jetzt als Jugendliche. Hast du Songs geschrieben? Hast du vor allem Songs von anderen gesungen? Oder wie war das?
Also mein Instrument, das ich gelernt habe als Siebenjährige, war das Akkordeon. Und ich habe aber relativ bald dann erkannt, dass ich mit dem Akkordeon nicht Musik mache. Also ich habe das Instrument zwar gelernt, aber das war irgendwie mehr Lärm als Musik. Also es war schon richtig, aber es hat meine Seele nicht so widergespiegelt. Aber meine Schwester hat Klavier gespielt. Also es hat ein Klavier gegeben und dann habe ich viel Klavier geübt. Also nicht einmal geübt, sondern ich habe dort einfach immer schon improvisiert. Habe aber nicht gewusst, dass das Improvisieren heißt. Ich habe dort einfach so dahin gespielt. Und dann kann ich mich auch erinnern, glaube ich, das erste Lied, das ich geschrieben habe, da war ich Ende der Unterstufe, also was ist man da, 13, 14. Und ich habe mich ganz fest mit meiner besten Freundin gestritten und das hat mir überhaupt keine Ruhe lassen und ich habe nicht gewusst, wie. Und dann habe ich ein Versöhnungslied geschrieben und das habe ich ihr dann vorgespielt und dann waren wir wieder Freundinnen und ja.
Aber wüsstest du noch die Akkordfolgen und den Text?
Es war auf jeden Fall in C-Dur, weil die Sache mit den schwarzen Tasten war mir noch sehr suspekt. Es war ganz schlichte Four-Chord-Songs und
aber das sind ja die besten,
schlechtes Englisch.
Die besten und Pop-Songs sind ja da nicht so anders.
Wahrscheinlich liegt nur irgendwo so in Comic Sans der Songtext. ja. Genau, so war das. Und, aber ich war nie, ich habe nie so einen riesengroßen Output gehabt, was so Songs schreiben angeht. Das ist bis heute auch nicht so. Ich habe immer viel Tagebuch geschrieben, also ich tue Tagebuch schreiben, seit ich neu bin. Wir haben so eine On-Off-Beziehung, aber meistens ist sie on. Und so Texte waren mir immer nahe und wichtig. Aber jetzt so Songs schreiben, das war mehr so ein Kommen und Gehen. Und dann eigentlich erst dann im Studium, wo dann klar war, ich will eine eigene Band gründen und für eigene Bands muss man eigenes Material schreiben, dann ist das so eine Notwendigkeit geworden, eher. Und genau, so diese Art von Hassliebe habe ich immer nur zum Liederschreiben.
Da wollte ich vorher nämlich eh noch hin. Du hast dann ja Jazz und Populargesang in Linz studiert. Und welche Richtung wolltest du gehen? Jazz oder eher Pop? Oder?
Für die Aufnahmeprüfung, eben, ich habe dann gewusst, okay, ich möchte quasi zeitgenössische Musik studieren. Also heute war sie, der Überbegriff war Pop. Auch für das hat man damals, haben wir so ein bisschen die Schubladen gefehlt. Ich finde es auch heute nur irgendwie so diese strengen Schubladen, in denen man dann versucht, Musikstile einzuordnen und abzugrenzen. Eigentlich ist es sehr schwammig und viel weniger in Rastern zu denken. Aber damals habe ich mehr so Jazz-Contemporary-Songs gemacht. Also da gab es eine große Szene in Schweden, die so, oder auch dann so Jamie Cullum ist dann zu der Zeit so ein bisschen aufgekommen. Das hat schon Pop-Elemente, aber es hat auch Jazz-Elemente. In die Richtung hat es mich gezogen. Und die erste Aufnahmeprüfung, die ich gemacht habe, da war ich 18, also frisch nach der Matura, die habe ich nicht geschafft. Also da bin ich quasi gescheitert oder wie auch immer. Und in der Zeit habe ich mir dann eigentlich gedacht, okay, dann nicht Musik, weil offensichtlich reicht es ja dann nicht. Dann bin ich gar nicht so gut, wie ich geglaubt habe. Und dann aber in diesem, dann habe ich Sozialwirtschaft zu studieren begonnen und das war, glaube ich, eins der unglücklichsten Jahre meines Lebens, weil das halt alles andere als Musik und diese Lebendigkeit war. Plötzlich habe ich dann Buchhaltung und Unternehmensrechnung studiert und in diesem Jahr bin ich dann einer Jazzband beigetreten und da habe ich dann eigentlich erstmal so in einem Bandkontext gecheckt, was dieser Beruf dann ist und das hat mir extrem taugt. Genau. Und das wollte ich dann auch weiter studieren und deswegen habe ich dann die Aufnahmeprüfung nur mal probiert und dann zum Glück geschafft. Genau.
Du hast das erwähnt, aber wann und wie war das, als du gesagt hast, du möchtest deine eigene Musik machen, auch mit Band?
Das ist immer wieder gekommen und auch immer wieder gegangen. Also während dem Studium habe ich zwei verschiedene Bands gehabt. Eine hat mehr so einen Jazz-Schwerpunkt gehabt und eine, das war dann meine Pop-Band. Da waren wir dann drei SängerInnen und waren halt so, eben so, haben wir viel mehrstimmige Sachen gesungen. Ich habe, in Wahrheit waren dann meine besten Freunde aus der Zeit, waren halt dann auch alle Musiker und dann wollte man halt mit denen irgendwie Zeit verbringen und die hat man dann im Proberaum verbracht und dann haben wir halt sowohl Songs gecovert, also zu der Zeit waren dann, ich weiß nicht, kennt man En Vogue noch? What's it gonna be? Cause I... Genau, jetzt habe ich durchgesungen. Naja, und halt so dreistimmigen, epochalen, ich wollte eigentlich immer Pop-Rock-Sängerin sein, so hoch und laut. Ich glaube, das hat mich auch im Musical so fasziniert und das wollte ich eigentlich machen. Und genau, und da habe ich in diese Richtung halt so eine Pop-Band gegründet und da dann auch relativ schnell angefangen, so das Booking zu machen und irgendwie so Management-Dinge, die erste Website selber programmiert, lauter so. Damals gab es noch keine sozialen Medien und YouTube ist gerade so ein bisschen aufgekommen, dann habe ich selber Videos geschnitten und ja.
Aber du hast ja überhaupt ein total reichhaltiges, so beruflichen Hintergrund innerhalb von dieser Musikbranche. Hm. Eben, du hast alle möglichen Dinge als Sängerin gemacht. Wie ist das dazu gekommen, dass von all diesen Fragmenten dann auf einmal diese heute inner Regen aus dem Ei geschlüpft ist? Oder ich weiß nicht, wie man sagen darf.
Viel Trial and Error, glaube ich. Also zum einen habe ich so aus der Retrospektive das Gefühl, das ist halt dann alles so passiert. Also eben, ja, ich habe dann plötzlich hab ich einen Anruf gekriegt vom ORF, ob ich Background-Sängerin sein kann. Da gab es so Song-Contest-Vorausscheidungssendungen. Das hat es nur ein paar Jahre gegeben, wo Österreich mitbestimmen konnte, wen von diesen 10 Acts wir zum Song-Contest schicken wollen. Und da war ich glaube, so Anfang, Mitte 20 und damals war Oliver Wimmer, hat Starmania war das, glaube ich, oder Helden von Morgen, irgendeine Castingshow gewonnen und den wollten sie dann zum Song Contest schicken und plötzlich war ein Anruf gekriegt vom ORF und wir brauchen eine Background-Sängerin und du bist uns empfohlen worden. Genau, das war in meinem ersten Jahr, wo ich nach Wien gekommen bin und so kam dann eins zum anderen. Plötzlich haben dann eben die Kontakte, also da wird man halt dann weiterempfohlen. Auf einmal war dann der nächste Anruf, glaube ich, war dann schon die Conchita oder parallel dazu dann Dancing Stars. Also plötzlich ist so diese Entertainment-Medienwelt aufgegangen und ich habe dann einfach rüber gesagt, ja, voll gern, mache ich. Und dann habe ich nur, weil ich immer nur diese Musical-Leidenschaft in mir hatte, auch nur parallel so Musical-Auditions manchmal gemacht und habe in so Musical-Uraufführungen mitarbeiten dürfen und so Rollenentwicklung machen können und so. Und es war aber eben so in den 20ern, glaube ich, habe ich auch nicht verstanden, dass Zeit irgendwann einmal weniger wird oder dass man sie mit den vielen Dingen, die man zusagt und macht, sie ein Profil zulegt. Und dass man dann plötzlich nicht mehr alle Möglichkeiten hat, sondern sie dann eher so in eine Richtung entwickelt oder auch gedrängt wird. So. Und ich glaube, irgendwann war ich so gegen Ende 20, Anfang 30 mit der Richtung nicht mehr ganz einverstanden. Ich wollte nicht die Background-Sängerin in Österreich sei, die jeder anruft. Was zu dem Zeitpunkt glücklicherweise so war, und ich war happy mit den Projekten, die ich gemacht habe, aber ich habe mir dann gedacht, okay, aber wie ich jetzt, bis ich 60 bin, Background-Sängerin sei, ich bin doch eigentlich für was anderes angetreten. So.
Die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, weil du bist mir in Erinnerung geblieben eben mit dem Lied. Ich habe dich gesehen auf YouTube, ich glaube, es war sehr hoch gerankt, wie ein Kind. Und auf einmal warst du da. Also ich habe das Gefühl gehabt, arg, wer ist die Frau? Ich kenne die nicht. Auf einmal singt die so ein Lied, du bist voll gehypt worden. Und dann, wenn man dann so recherchiert, dann kommt man halt drauf, dass du sehr viele Sachen im Hintergrund gemacht hast. Und dann war für mich auch irgendwie klar, die hätte sowieso immer ins Rampenlicht gehört. Aber jetzt hast du es eh schon vorher eigentlich beantwortet, dass du nicht hinten stehen wolltest, oder?
Ja. Irgendwann habe ich, glaube ich, so gespürt, dass mir das nicht reicht und gar nicht jetzt aus so einem Karriere-Erfolgsding, sondern dass meine Seele nicht so, mein Herz war nicht mehr so voll. Also irgendwann ist man so routiniert in diesen Anrufen mit, ja, sicher, mache ich, und auf einmal wird es dann ein Job. Und das hat mich so irritiert, dass ich weggekommen bin von diesem leidenschaftlichen, oh mein Gott, mein Traum geht in Erfüllung, hin zu, das ist jetzt einfach mein Beruf, mit dem ich meine Miete zahle. Und vor dem habe ich mich dann gefürchtet, dass mir die Musik als Energiequelle verloren geht.
Aber weil es nicht deine eigenen Sachen waren?
Das war meine Hypothese. Ja. Also eben, ich bin so ein Hypothesenmensch und in die Hypothese dann war halt, okay, aber wenn ich mich die ganze Zeit so beschäftigt halt, also mein Kalender war einfach immer voll und ich bin immer von einem Termin zum nächsten, von einer Probe zur nächsten, von Projekt zu Projekt gesprungen und habe irgendwann nicht mehr so genau gewusst, wer ich in dem eigentlich gerade bin. Also deswegen ist ja, glaube ich, auch die Kernfrage von wie ein Kind ist, wieso träume ich nicht so sein, wie ich bin? Ja, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, das herauszufinden, wieso ist denn Wissen? So ein bisschen. Und dann habe ich immer, da hat es dann in meinem Leben ganz viel Umbrüche gleichzeitig gegeben mit einer Beziehung, die ich geführt habe, eine sehr lange, wichtige, ist in die Brüche gegangen, ein Mensch, der mir sehr wichtig war, ist verstorben und da waren so viele Dinge plötzlich, so viele Säulen sind weggebrochen in meinem Leben, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn eh nichts mehr fix ist, dann kann ich gleich so Tabula Rasa machen. Und habe mir dann ein Jahr mit mir verabredet, wo ich mir eben gedacht habe, okay, Hypothese, vielleicht bin ich glücklicher, wenn ich selber aus mir Musik schöpfe. Und ich habe ja eben während meinem Studium und auch in den Jahren danach für diverse Bands, die mir sehr am Herzen gelegen sind, geschrieben und habe sehr an die geglaubt, weil man ja immer als allererstes an sich selber glauben muss. Und aus diesen Projekten ist aber auch alles nichts geworden. Und das war dann irgendwie so, sie mit dem eigenen Scheitern auch konfrontieren und sie dann da drüber heben und sagen, ich probiere es jetzt aber trotzdem nur mal, obwohl ich ja schon 30 war und in der Popmusikwelt, speziell in dem Narrativ, das man rund um Frauenkarrieren knüpft, ist der 30er eigentlich, da bist du schon alt und da brauchst du es gar nicht mehr probieren. Und das ist, also alle diese Gedanken habe ich in dieses eine Jahr gepackt und habe irgendwie trotzdem nur mal, ich wollte es dann nur mal wissen. Aber auch am Ende dieser Hypothese war die Konsequenz, wenn es in dem Jahr nicht passiert, dann muss ich es auch sein lassen. Also dann muss dieser Traum von dieser Art von Karriere, von der ich da so ein bisschen naiv geträumt habe, dann muss man den auch hergeben.
Und in diesem Jahr ist dann der Song entstanden?
Nein.
Nein.
Das Jahr ist abgerannt und es ist nichts passiert. Also schon, ich habe Lieder geschrieben, aber jetzt so der große Durchbruch ist nicht passiert. Und das habe ich dann auch erst einmal irgendwie ertragen müssen, dass meine Hypothese nicht aufgegangen ist und dass möglicherweise eben dieses grässliche Tier, das dann in einem ja auch gibt, diese hässliche Stimme, die einem sagt, na, vielleicht bist du gar nicht so gut, wie du glaubst, kannst du es eh nicht, so, dass dieser Teil vielleicht aber auch die Wirklichkeit ist und dass man den integrieren lernen muss, dass das nicht nur einfach ein schlechter Anteil von sich ist, sondern die Wahrheit. Und in diesem Jahr habe ich zunächst auf Englisch geschrieben, habe dann gemerkt, Englisch ist es irgendwie nicht. Mir sind Texte so wichtig, also muss es Deutsch sein. Dann habe ich Hochdeutsch geschrieben und dann war das Jahr angerannt. Und irgendwie habe ich aber trotzdem, ich habe so nach diesem Magic Moment in mir selber gesucht, ah, das ist es, das bin ich in der Kunst. Und der ist nicht gekommen. Und in dieser Traurigkeit, dass ich komplett orientierungslos bin und nicht weiß, wie ich mir eigentlich meinen Traum erfüllen soll, obwohl das eigentlich mein Beruf ist und dass ich gleichzeitig das Gefühl gehabt habe, ich träume von einem warmen Eislutscher. Mit dieser Orientierungslosigkeit habe ich mir dann irgendwann ans Klavier gesetzt. Und dann ist Wie ein Kind entstanden. Und Wie ein Kind waren die ersten Zeilen, die ich jemals im Dialekt geschrieben habe oder gesungen habe. Und das war dann so arg für mich, weil ich eigentlich überhaupt nicht Dialekt machen wollte. Also es war ganz arg. Ja.
Wie ist es dann, du warst auf der großen Festivalbühne beim Donauinselfest, heute stehst du ganz woanders, als was du jetzt beschrieben hast. Mhm. Das ist ja deine heutige Normalität. Und hat die...
So große Bühnen sind leider nicht so ganz normal für mich, aber ein bisschen mehr Routine habe ich ja.
Ja, und welche, wie soll ich sagen, so, weil ich finde dieses Narrativ, man studiert Musik und es passiert dann eigentlich nichts, außer dass die Frustration größer wird. Mhm. Und man ist vielleicht, wenn man Erfolg hat, ein guter Session-Musiker oder Musikerin, aber das war es dann auch schon wieder. Das ist, glaube ich, das Häufigste. Das heißt, das, was du da jetzt, diesen Zaubertrick, den du verbracht hast, das schaffen ja wirklich kaum jemand. Ja. Ich habe das Gefühl, vor allem dann, wenn man es studiert hat, das ist unglaublich schwierig, vielleicht auch, weil dieser Anspruch so hoch wird an die Musik. Und wie ist es jetzt, wo du heute stehst? Ist es, hat dieser vulnerablere Zugang zu Professionalität, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber bringt der nur Glück oder ist der noch schwieriger als das, was vorher war?
Ich weiß nicht, ob ich den Frage ganz richtig verstehe. Mit vulnerabel meinst du, weil ich in Wie ein Kind so ehrlich war?
Ich meine überhaupt, wie du es heute machst.
Also ja, Vulnerabilität oder Authentizität, auch wenn der Begriff schon so überstrapaziert ist, speziell in der Kunst, aber das war mir immer schon wichtig. Also ich habe auch explizit so Workshops besucht, die sich mit dem eigenen Wahrhaftigsein in einem Bühnenkontext beschäftigen oder halt in einem Kreativkontext und speziell halt dann auch mit Verletzlichkeit schöpfen gehen. Also eigentlich waren das mehr so Workshops, die für Schauspieler designt waren oder halt Musical-Darsteller und so bin ich da eigentlich auch ein bisschen reingerutscht. Und ich setze da regelmäßig oder halt immer wieder so Schwerpunkte drauf, dass man das nicht verloren geht. Und ich finde es aber wahnsinnig schwierig. Ich finde es extrem schwer, nur dazu eben, wenn es so seltsam magisch schon mal passiert ist, dass man plötzlich in dem Moment, wo man so zu 100% ehrlich mit sich selbst ist und das schafft, festzuhalten und zu Musik zu machen und dass sie das dann übertragt. Und ich finde, das hat Wie ein Kind bewiesen. Natürlich suche ich auch in mir selber einen nächsten Ort, der sich so angespürt, aus dem ich das wieder machen kann. Aber gleichzeitig ist der Trick eben der, dass man es passieren lassen muss und dass du das nicht herstellen kannst, weil sonst wird es kalkuliert. Oder halt. Und ich glaube, das ist eh dieses Spannungsfeld, in dem jeder Kreative, jeder Schöpfende irgendwie existieren lernen muss. Dieses, man hat eine Idee davon, wie es sich anfühlt, aber es muss sich ja wieder neu anfühlen und nicht wieder rekonstruiert sein. Aber ich versuche, dass ich mit diversen mir selbst bewusst werden Methoden, sei es jetzt Therapie oder eben diesen Workshops und so, dass ich mich immer wieder dorthin zwinge, an diesen Rand dessen, was ich schon über mich weiß, zu dem, was ich neu über mich und das Leben lernen kann.
Wie ein Kind war damals für mich total echt. Also ich habe es voll gefühlt, wie ich es gehört habe, weil ich mir gedacht habe, okay, ich verstehe, was du meinst. Und es hat vorher noch keiner so ausgedrückt. Aber magst du vielleicht einmal kurz erzählen, um was es in dem Song geht für jemanden, der jetzt da ist und das nicht weiß?
Wie ein Kind stellt eigentlich nur Fragen. Also die Strophen stehen so große und kleine Lebensfragen, wie geht es mit dem Leben eigentlich? Wie macht man denn das? Und dass man sich eben in dem Moment, ich war ja erwachsene Frau, ich war über 30 und trotzdem habe ich mich vom Leben so überfordert gefühlt oder so orientierungslos wie eben kleine Kinder. Und gleichzeitig habe ich aber diese Neugierde gehabt mit, wow, ich bin so gierig aufs Leben und gleichzeitig habe ich null Plan, wie das geht. Und am Ende, oder eigentlich die Kernfrage der vielen Fragen, die dieses Lied stellt, ob nicht eben dieser Versuch, ein richtiges Leben zu führen, gleichzeitig aber auch heißt, dass man es insofern falsch macht, also dass man ja das richtig von wem anderen nachlebt. Und dass man ja eigentlich sich erst dann richtig fühlt, wenn man in sich selbst etwas findet, wo man sagt, das bin ich, dazu stehe ich. Da gehört natürlich auch Grenzen setzen dazu und sich selber kennenlernen, aber eben diese Unmöglichkeit von es richtig zu machen, dieser Schmerz oder diese Sinnfrage steht dann natürlich auch irgendwie in dem Lied drinnen. Das ist es für mich und dann in der Bridge ist, glaube ich, die Conclusio ist eben dann, hey, ich traue mir das jetzt einfach. Auf wessen Erlaubnis muss man denn warten als Mensch, dass man einfach ist, wer man ist und dass man mit dem irgendwie auch okay ist, weil ich glaube, ich war an so einem Wendepunkt von, ich kann jetzt entweder für die anderen leben und es alle anderen irgendwie recht machen, und vielleicht auch eben was suchen, gerade auch in der Kunst mit, was ist cool. Und deswegen habe ich geglaubt, ich muss Englisch machen. Dann merke ich plötzlich, das, was cool ist, ist aber nicht richtig für mich. Und irgendwie auch in der Musik oder in der Kreativität gibt es so viele Parameter, die man irgendwie zu erfüllen versucht, die gerade State of the Art sind und die coolen Kinder und so. Und ich finde eben der größte und schwierigste Aspekt daran ist ja eben gerade so, wie du auch vorher gesagt hast, dann hat man das studiert. Das heißt, man deckt so viele Skills auch irgendwie ab. Da aber dann das herauszufiltern, wo man sagt, und das ist aber mein Identifikationsmerkmal, das kann nur ich so. Und das, glaube ich, liegt für mich auch ist der Spagat so groß, weil eben ich wollte eigentlich so jemand wie Pink oder so war mein Vorbild, so eine steile Alte einfach. Und halt so krawallig und laut und so viel Pulver. Und dann ist das, was mir am meisten auszeichnet, das erlebt wie ein Kind, dass man an Fragilität, glaube ich, gar nicht mehr übertreffen. Also das ist so fragil alles und auch die Art, wie ich das singe, ist das Gegenteil von dem, was ich mir gedacht habe, dass ich machen will. Und dass man das dann aber auch zulässt in sich und sagt, okay, die Kunst oder die Muse oder wer auch immer nimmt mich mit an einen Ort und sagt, da bist du daheim, das ist deins. Und das dann auch zulassen und sich nicht dagegen wehren, und das ist ja auch eben dann das ist ja dann nicht nur in meiner Künstlerinnenpersönlichkeit, sondern auch als Mensch so zugeben, wer man ist und okay damit sein. Und genau diese Reise sozusagen vollzieht der Song wie ein Kind für mich.
Du hast vorher gesagt, dass die Karriere für eine Frau im Musikbusiness mit 30 Jahren eigentlich schon bestimmte Punkte erreicht haben sollte. Wie erlebst du das Musikbusiness heute?
Das Musikbusiness ist genau so in seinen Strukturen ein Schauplatz von der Welt, in der wir leben, wie jede andere Industrie auch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die Musikindustrie da irgendwie progressiver oder gleichberechtigter wäre als, weiß ich nicht, wie es im Journalismus, im Marketing, im Film. Ich habe schon das Gefühl, wir Frauen werden, wenn auch sehr wenig, aber doch graduell ein bisschen mehr und wir werden auch in dem Sinn lauter, als dass wir auch mit den sozialen Medien zum Beispiel Möglichkeiten haben, gewisse Kritikpunkte anzumerken und wir lassen uns auch nicht mehr so schnell leise machen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir in einem patriarchalen System leben und dass ich das auch im Musikbusiness gespür, dass die Strukturen Weiblichkeit nicht unbedingt unterstützen oder fördern.
Würdest du da ins Detail gehen wollen?
Ich würde, wenn du Fragen stellen magst.
Was sind da deine Kritikpunkte? Was gehört da verändert?
Naja, also eben, wenn man im Großen schaut und sich jedes Jahr wieder die Festival-Lineups anschaut, dann muss man die Frauen schon mit der Lupe suchen, also die Frauen-Headlinerinnen sowieso. Mittlerweile InstrumentalistInnen werden mehr, aber sind immer nur so ein bisschen die Einhörner. Und ich traue mir das deswegen gerade so selbstbewusst zu sagen, weil ich habe anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März im Wiener Konzerthaus eine Serie oder ein Konzert kuratiert. Das heißt Sie, ungewöhnlich selbstverständlich, wo ich eben meine Bühne oder vielleicht meinen Namen oder eben dieses große Glück, das ich gehabt habe, dass ich eben durchgebrochen bin und man mich jetzt kennt, wo ich das versuche, mit anderen Künstlerinnen zu teilen und habe da sehr viel verschiedene, leider unbekanntere Acts, also so mittendrin, aus allen Sparten von FM4 Indie-SongwriterInnen bis Musical über ZaubererInnen und so weiter. Also es war ein sehr, sehr bunter Abend. Und die Rückmeldung, die ich dann drauf gekriegt habe, war eben von allen diesen KünstlerInnen, wie außergewöhnlich das ist, dass man in einen Backstage kommt und einmal selber überrascht ist darüber, wie viele Frauen da sind. Oder dass man sich dann quasi auch so beim Abendessen über ganz andere Themen unterhält, dass man das dann normalerweise in unserem Umfeld macht. Und auch so, also mir ist es für mich und wahrscheinlich eher für viele andere Frauen in anderen Branchen auch, aber für mich ist es ganz normal, dass ich mich wahrscheinlich zu 70-80% in meinem beruflichen Umfeld mit Männern umgebe. Und ich habe erst viel später checkt, dass ich da mich natürlich auch irgendwie anpasse oder irgendwie reagiere auf verschiedene Energien oder was man jetzt so braucht oder wie jetzt sein muss in so einem Kontext. Also dass ich zum Beispiel Flirtereien am Arbeitsplatz explizit ausweiche und deswegen meine Weiblichkeit ein bisschen mehr verstecke und ein bisschen buschikoser geworden bin oder androgyner manchmal. Also dass ich viele Szenarien, von denen ich erwartet habe, dass sie unangenehm sind, dass ich die schon vorab, wie Frauen es dann eben machen, schon vorab aus dem Weg räume. Und das begegnet mir öfter. Oder eben auch, dass wurscht, ob man jetzt in eine Radiostation reinkommt und dort seine Musik präsentieren möchte oder beim Fernsehen, überall, die Strukturen sind sehr männlich und die Frage, die immer manchmal stelle, ist, heißt es auch, dass unsere Bewertungskriterien für was ist gut und was ist nicht so gut, heißt es auch, dass wir Maskulinität manchmal besser finden, weil wir es schon so lange so kennen. Also würden weibliche RedakteurInnen andere Songs auswählen für eine Playlist als die Menschen, die es eh schon immer machen?
Glaubst du, wäre Musik anders, wenn es kein Patriarchat wäre? Würde es andere Akkordfolgen geben oder andere, wären Rhythmen anders? Oder?
Musik, ja, ich glaube auch. Ich glaube einfach, wenn Kunst ein Ausdruck der Lebenserfahrungen ist, die jeder von uns macht, ich glaube schon, dass Frauen die Welt anders erleben als Männer. Und dass Frauen genau dieses Erleben auch anders zum Ausdruck bringen oder das irgendwie dann anders stimmig ist. Und für mich ist es schon, also die Frage stelle ich mir auch eben oft dadurch, dass wir Kind, kann man jetzt zum Beispiel sagen, ist eben so fragil und vielleicht auch in seiner Definition sehr weiblich. Es ist ja dann außergewöhnlich, dass das so durchbrochen ist. Aber genauso ist es eben so herausgestochen aus dem, was gerade sonst so Musik war, speziell auch Dialektmusik war, glaube ich, in der Zeit. Ich glaube, dass die Themen auch andere sind und dass die Frage nach, was ist relevant oder nicht, wenn jetzt gerade bestimmen das Männer oder mostly, dass die natürlich auch über andere Themen sagen, ja, das sollte im Radio verstärkt werden oder im Fernsehen, ja, das hat eine Relevanz, diese Frage hat Berechtigung oder dieses Thema interessiert mehr Leute. Weil eben so Künstlerinnen, mit denen ich eng befreundet bin oder die gerade jetzt da so in meinem Alter sind oder sie dieselben Fragen stellen, die denken dann noch über Mutterschaft, über Mental Load, über Vereinbarkeit von kann ich immer nur ich selbst sein, obwohl ich jetzt die Verantwortung für ein neues Lebewesen habe zum Beispiel. Ich kenne kaum Pop-Songs und speziell nicht von Männern, die diese Themen behandeln. Und ich glaube aber, dass wenn wir davon ausgehen, dass die Zuhörerinnenschaft ja trotzdem so gemischt ist wie Menschen heute sind, also beide Geschlechter ansprechen sollen, glaube ich, dass da viele Themen, die Frauen aus der Seele und aus dem Herzen sprechen, gerade unterrepräsentiert sind.
Gibt es da spezielle Themen, die dich gerade total interessieren und dir auf der Zunge brennen? So, wo du sagst, okay, über das müssen wir Songs schreiben. Oder da magst du einfach die Stimme erheben und mehr drüber reden?
Ich habe jetzt gerade, bin ich so in so einer Zwischenphase. Ich bin gerade nicht so kreativ. Ich habe gerade eben innerhalb von einem Jahr 2 Alben fertig gemacht und veröffentlicht. Jetzt ist gerade einmal ein bisschen Ruhephase.
Nicht kreativ?
Nein, aber jetzt gerade bin ich nicht schöpfend, sondern ich war gerade in einem anderen, also auch mein Geschäft ist irgendwie zyklisch und ich war gerade in einer anderen Zyklusphase. ich stelle mich darauf ein, dass ich in ein paar Wochen oder Monat wieder diese Lust spüre, dass ich was zum Ausdruck bringe. Und ich glaube, es werden genau diese Dinge sein. Also ich informiere mich viel mehr über eben Gleichberechtigung oder ich tausche mich viel mehr mit Menschen drüber aus. Also mein öffentliches Feministinsein, glaube ich, wird auch mehr in meine Texte Einzug halten. Gleichzeitig habe ich aber so das Gefühl, bin ich mir ja in dem Sinne verpflichtet, als dass ich ganz diese ehrlichen Struggles und Konflikte aus mir selber rausholen muss und das zu Musik machen muss. Und da muss ich mich auch überraschen lassen. Also ich glaube, dass viel von dem, wer ich heute bin, zum Beispiel wäre Herr 40, ich glaube, das wird mich auch beschäftigen. Also das tut es bereits und ich bin mir sehr sicher, dass das in irgendeiner Form in meine Musik und in meine Texte findet. Aber wie genau, kann ich da nicht sagen. Das ist ja der Zauber vom Segen und Fluch des Kreativseins, dass man sich ja selbst dort begegnet, wo man sie noch nicht kennt.
Aber kann ich mir das so vorstellen, dass du jetzt dann schon so ein Notizheft hast, wo du die ganze Zeit Sachen reinschreibst, Themen, die dich einfach beschäftigen, oder wenn du was aufschnappst, dass du dann, wenn du diese Phase angehst, ja, dass man dann loslegen kann? Oder wie
ich wünsche mir, das so wäre.
Ja, das ist die Frage.
Also und ja, ein bisschen ist es so. Also ich habe auf meinem Handy halt so diese Notizen-App und da habe ich ein eigenes Kürzel, das ich immer dann dazu schreibe, wenn ich mir denke, okay, ich schreibe mal so Gedanken auf und dann steht nur dieses Kürzel dabei und wenn ich dann Lieder schreibe und noch was suche, dann gebe ich nur das Kürzel ein und dann finde ich alle diese Notizen, die ich da dazu gesammelt habe zu dieser Kreativphase. Oder ich habe auch immer wieder so Phasen, wo ich mir dann so Aufgaben stelle selber, nämlich eben zum Beispiel diese Aufgabe von jeden Tag in der Früh, das Erste, was ich mache, noch vor dem ersten Kaffee, und das ist eine große Herausforderung, mir ans Klavier sitzen und einfach mal so 10 Minuten klimpern und spielen. Und da, das nehme ich als Sprachmemo auf und dann höre ich mir das irgendwann einmal an. Meistens ist es sehr random und nix. Und die, an denen ich aber dann so ein halbes Jahr später denke, ha, das ist interessant. Dann gehe ich wieder zum Klavier und muss das, was ich da im Moment gespielt habe, wieder neu lernen und schauen, ob meine Finger noch wissen, wie das geht. Und also so, ich habe so verschiedene, schon so Tools, aber ich fühle mich wahnsinnig chaotisch in dem und ich wünsche mir immer, dass ich da strukturierter wäre, dass ich eine bessere Künstlerin wäre oder irgendwie. Aber ja, doch, das ist die Art und Weise, wie man dann mit sich selber leider redet.
Das wirkt streng.
Ja, ich bin wahnsinnig streng mit mir. Mhm. Genau, aber ja, also ich habe, und ich glaube, mein Tagebuch schreiben ist schon so ein, wo gewisse, also da schaue ich immer wieder, dann sitze ich mir mal eine Stunde hier und lese so mein Tagebuch von vor einem Jahr und vergleiche das mit dem, wo ich jetzt bin, und dann aus dem lassen sich auch gewisse Prozesse oder Themen abwickeln, und speziell die dann immer wieder kommen, die offensichtlich nicht gelöst sind, da tauche ich dann ein bisschen rein. Ja.
Wie ist denn das, wenn du dann letztes Jahr oder wenn im letzten Jahr 2 Alben rausgebracht hast und dann die Auftritte dazu hast und Pressetermine, ist da dann eigentlich Raum, dass du es auch spürst, dass das gerade alles passiert und dass es passiert, weil du es umsetzt?
Ja, in dem bin ich, glaube ich, besser geworden. Also ich will es jetzt auch gar nicht so überstrapazieren, aber damals, wo wie ein Kind rausgekommen ist, und eben, es war ja wirklich so, keiner hat mich kennt und über Nacht hat man mich plötzlich kennt und waren, also Menschen waren dann neugierig auf, wer ist die Frau und wer ist dieser Mensch. Und auf einmal ist das alles so schnell gegangen, dass ich so aus heutiger Sicht das Gefühl habe, ich war mindestens ein Jahr, tendenziell 2, Beifahrer und habe es eigentlich nicht so mitgekriegt. Ich weiß, dass ich am Donauinselfest gespielt habe und dass da 80.000 Leute waren, aber ich habe es nicht genossen, ich war auch nicht zufrieden mit mir. Es war, im Nachhinein habe ich so das Gefühl gehabt, ich war nicht bereit, es war viel zu früh. Also das war so ein großes Happening für das. Es war einfach mein 5. Konzert mit meiner Band beim Donauinselfest. Das ist einfach absurd. Und da waren so viele scary firsts. Also es war alles so zum ersten Mal machen, ist schon, das war eigentlich zu viel, um das im Moment zu fühlen. Also habe ich auf Funktionieren umgeschaltet und bin aus diesem Funktionieren und Arbeiten und schon, ich habe gern Lieder geschrieben und so, da, es hat schon Plätze gegeben, wo ich das besser zulassen habe, Kinder, dass ich spiele. Aber so in meinem Berufsalltag, der nicht kreativ war, war ich sehr fokussiert und in einem Tunnel. Und dann kam 2 Jahre später, da war ich gerade mitten im Prozess von meinem 2. Album, war plötzlich Corona. Und das war ein harter Break, aber es war auch da, habe ich dann irgendwie gecheckt, so arg, mein Leben hat mich irgendwie gekidnappt für 2 Jahre und ich habe es nicht gescheit mitgekriegt. Und das wollte ich dann nicht. Also dafür, ich weiß ja, dass das mein Traum ist und dass ich so viel für dieses Leben investiert habe und dass ich das auch so will, also fühlen will. Und da habe ich mir dann, wollte ich dann lernen. Und eben vor kurzem habe ich im Musikverein, also ja, das ist der Saal, in dem das Neujahrskonzert ist, mit einem Orchester meine Musik gespielt. Und da ist es mir zum ersten Mal gelungen, dass ich im Moment auf der Bühne war und mir gedacht habe, Alter, es ist sehr geil. Aber ja, und das muss man wirklich üben, dass man in dem Moment dann nicht nur irgendwie funktioniert und abliefert und irgendwie was reproduziert, sondern auch wirklich in den Genuss dessen kommt, also in dieses ursprüngliche, leidenschaftliche Gefühl von, das ist der Ort, der die Musik schon immer für mich war. Also es spürt sich dann auch so an wie damals als Dreijähriger an der Bontempi-Orgel. Da ist Musik irgendwie diese magische Raum- und zeitlose Existenz.
Ich habe das Gefühl, das passiert total häufig und wird gar nicht so besprochen, dass die Menschen, die quasi es schaffen, Emotionen in anderen zu generieren, davon selber in ihrem Schaffen ausgeschlossen sein können.
Zumindest in dem Moment, wo man es quasi mit den anderen teilt, kann man nicht, oder das ist, glaube ich, die Frage noch, auch nach Authentizität, ist, wie weit kann ich da selber gerade einigen? Also, und das stimmt, es ist auch, mich erstaunt das speziell auch im letzten halben Jahr auch oft, also es sind auch speziell jetzt mit diesem letzten Album, mit dem Orchesteralbum, das ich veröffentlicht habe, der Produzent, mit dem ich das Album veröffentlicht oder gemacht habe und gearbeitet habe und sehr intensiv gearbeitet habe, ein halbes Jahr, also jeden Tag, auf einmal in der Früh läutet mein Handy und es kommt der Anruf, dass der David Bronner verstorben ist. So. Und am gleichen Tag aber, also 6 Stunden später, habe ich auf eine Bühne gehen müssen und ein ausverkauftes Konzert spielen. Und es war einfach viel zu arg, also so emotional, und gleichzeitig muss man trotzdem in sich einen Ort finden, wo man zwar Gefühle transportiert, ohne die eigenen gerade so zuzulassen, weil wer will in diesem Stadium von extrem heartbroken und überbordender Schmerz sie einer fremden Öffentlichkeit ausgeben? Also du willst ja wandern, es ist ja schon schwer vor den Menschen, die man extrem lieb hat, verletzlich zu sein und sie gerade irgendwie in seinem Schmerzherz hängen. Und dann aber einen Weg finden, dass man in einer Durchlässigkeit auf eine Bühne geht und das mit hunderten Menschen, nicht jetzt explizit diese Erfahrung, aber auch andere Emotionen teilt. Das beschäftigt mich öfter, dass das eigentlich, wie seltsam ich das dann selber finde. Also ich bin dann auf die Bühne gegangen, ich habe, glaube ich, auch ein sehr kurzes Konzert gespielt und ich war auf einen Ort schon sehr durchlässig. Aber ich bin auch trotzdem so, es hat so einen Beobachterinnenanteil an mir gegeben, der mir dabei zugeschaut hat, wie ich gerade dieses Konzert spiele. Und der das dann auch mir dann am nächsten Tag beim Tagebuchschreiben rückgemeldet mit, das ist alles so eine komische Welt. Also das, da gebe ich dir recht, da gibt es eine Diskrepanz zwischen dem eigenen Innenleben und einer privaten Realität und einer öffentlichen Kunstidentität-Realität, so ein bisschen. Ist das nachvollziehbar?
Total. Und überhaupt, wenn man einen Song halt einfach immer wieder performen muss, wie kann man da jedes Mal wieder reinkommen, weißt? Das stelle ich mir so schwierig vor. Dass man immer wieder in die Emotion dann, deswegen muss man ein bisschen auf Autopilot, also Autopilot, aber Pilotin.
Ja. Aber genau dafür eben, also da haben wir diese Wahrhaftigkeits-Schauspiel-Workshops extrem geholfen, dass man immer wieder, das sind ja alles Persönlichkeitsanteile von mir und die gibt's ja. Also nur weil ich ein Lied drüber geschrieben habe und vielleicht einen Aspekt daraus rational verstanden habe, es gibt diese Erinnerung in mir oder den Ort, der immer nur lebendig in der Erfahrung ist. Und den kann man schon, anzapfen ist ein komisches Wort, aber den kann man immer wieder aufsuchen. Also und das ist eigentlich, glaube ich, ein Großteil von dem, was KünstlerInnen, speziell BühnenperformerInnen machen, dass sie sich selbst auch immer wieder an die Wahrheit von dieser Erfahrung begeben, jedes Mal wieder. Auch wenn die Wahrheit dieses Songs Verlust und Schmerz und Tod ist oder Liebeskummer, dass ich das nicht einfach nur oversinge und mir selber sozusagen, wenn ich nicht bereit bin, mich für diese Wahrheit oder für diese Erfahrung zur Verfügung zu stellen, dann wird es auch irgendwann stumpft es ab und dann sollte man das Lied auch nicht mehr singen, glaube ich. Ich rede auch viel mit anderen KünstlerInnen über Lampenfieber und über Aufregung, so bevor man die letzten Momente, bevor man auf eine Bühne geht. Und eigentlich sagt jeder indem, selbst wenn man schon auch mit dem gleichen Programm oder mit einem neuen Programm, wenn man schon 100.000 Termine von mir aus gespielt hat, wenn man nicht mehr diesen Nervenkitzel und diese Freude, das jetzt zu teilen oder diese Aufregung auf, wird es heute ein guter Abend, wenn man auch diese Verantwortung nicht mehr gespürt, dass man ja irgendwie, dass man das jetzt macht, also wenn man da an so einen Punkt kommt, wo es ein bisschen wurscht ist, dann sagen eigentlich alle, dann muss ich aufhören. Also dann darf ich es nicht mehr machen. Dann ist der Zauber irgendwie vorbei. Und ich glaube, ähnlich ist es mit den Gefühlen, die zu den Songs gehören, dass man schon da, man muss jetzt nicht voll durchleiden und so zu 100% wegstruggeln, aber ich glaube, Durchlässigkeit und das irgendwie zulassen, dass man eine neue Erfahrung mit dem Thema macht, ich glaube, das ist schon wichtig.
Ja, also eine andere Facette dann wieder in dem Song entdecken für einen, die gerade in dem jetzigen Moment vielleicht stimmt. Ja. Damals, wo man geschrieben hat, war er anders und jetzt ist er wieder so und dann passt wieder ein Teil rein und dann kann man sich in den reinversetzen.
Das ist auch tatsächlich so. Ja. Also eben je nachdem, was in meinem echten Leben gerade passiert, finde ich dann wieder Fragmente aus, ah ja, wow, die eine Zeile passt gerade extrem gut zu mir oder lustig, da habe ich es eh schon gewusst, wieso frage ich mich das jetzt? Also man ist dann trotzdem in einem seltsamen Dialog mit sich selber in den eigenen Songs.
Ja. Wie gehst du mit Kritik oder mit Bewertungen um? Das ist ja heute auch nochmal ganz anders als zu dem Zeitpunkt, als du begonnen hast mit Musik machen, soziale Medien, YouTube.
Ja, muss man auch lernen. Also rational und wissenschaftlich untersucht weiß ich, dass ein schlechter Kommentar 7 bis 10 Mal so sehr trifft wie ein guter Kommentar. Und das kann ich emotional bestätigen. Also wenn ich meine erste Erfahrung dieser Art war, während ich bei Starmania Jurorin war speziell das Standardforum, da war dann irgendwie so, da haben sich sehr viele Menschen sehr ausgetauscht und das war ein kompletter Clash für mich. Also einfach auch der Ton und die Dinge, die da besprochen werden und einfach die Lust am jemanden jetzt runtermachen oder aushebeln, das hat mich ein paar Tage ziemlich aus der Bahn gehauen, ehrlicherweise. Das war noch auch, eben, da muss ich vielleicht auch sagen, war ich bis dahin sehr privilegiert, weil da war ich schon 3 Jahre in der Öffentlichkeit und dann sind mir erst meine ersten so richtigen Negativkommentare begegnet in der Häufigkeit und Intensität. Das war schwierig für mich und dann habe ich mir aber auch gleichzeitig irgendwie, ich versuche das dann ja auch zu analysieren für mich selber oder mir das rational zu erklären. Natürlich kann man nicht everybody's darling sein und es wird die nicht jeder mögen. Also ich mag auch nicht alle. Also warum? Aber natürlich gibt es so einen Teil in uns, der einfach von jedem am liebsten geliebt werden möchte und der ist dann traurig, wenn er dann einen Standardforum-Kommentar lesen muss. Also ich kann das irgendwie verstehen, aber ich muss mich dann auch selber vor dem ein bisschen beschützen. Aber es ist ein Aufwand, den man betreiben muss. Also es ist, ich bin nicht immun gegen... Oder ja, es ist einfach auch eine superficial Erfahrung, dass man eine Person des öffentlichen Lebens ist. Es ist einfach komisch. Das ist jetzt nichts, was normal ist. Also das ist eben keine Erfahrung, die jeder von uns kennt. So.
Ich muss kurz einhaken. Standardforum und so. Aber ich habe Starmania geschaut. Ich habe Starmania immer schon geschaut. Ich habe Starmania mit dir geschaut. Und... ich habe mir gedacht, wahnsinnig eloquent, wie sie da die Kommentare ausschießt und das Feedback gibt. Und ich habe das sogar zu Hause besprochen. Also ich habe das mit meinem Partner besprochen. Org, sie spricht am Mundort. Das habe ich spannend gefunden, dass du auch als on the stage, wenn du quasi Kritik gibst und, oder Feedback gibst, dass du da dich nicht verstellst und irgendwie anderer sein willst, aber trotzdem so eloquent bleibst. Und also was ist trotzdem? Aber ich habe ja oft das Problem, das kriegt man wahrscheinlich eh mit, wenn man im Podcast öfters hört, dass dieses Dialektthema ist halt authentisch für mich, weil ich es bin. Gleichzeitig ist es in der Gesellschaft aber nicht so cool. Oder was heißt cool, aber man wirkt dadurch immer ein bisschen, hilft mir halt.
Ja, man möchte sagen bäuerlich.
Ja,
vielleicht. Also das ist zumindest das, also ich kenne das voll. Ich glaube, wir teilen uns diese Erfahrung oder dieses Gefühl dazu sehr. Das war auch alle diese Überlegungen oder der Ort, oder dieser Gefühlsort, den du da kennst, das war alles das, was mich daran gehindert hat, dass ich Dialekt als meine musikalische, künstlerische Sprache anerkennen wollte. Nur dazu eben, zu der Zeit, wo ich mit Dialekt angefangen habe, war österreichische Dialektmusik geprägt von Andreas Gabalier und das war es dann so. Da hat es erst angefangen mit, dann gab es parallel die Volkshilfe, die haben das dann auch cool gemacht und so, aber... Oder halt so ganz Liedermacher-Indie-Bereich, so, aber für für Popmusik oder halt irgendwo was Mainstream-taugliches war Dialekt einfach die, also da, das ist so viel klischeebehaftet auch in mir selber gewesen und da gab es auch in mir Vorurteile von, ja, aber ich will nicht, dass die Leute glauben, ich habe keine BS im Kopf, so. Und das ist aber, und dann habe ich gemerkt, so, ja, aber ich erzähle die Geschichte ja dann weiter, wenn ich jetzt glaube, dass man nur, weil man Dialekt als seine authentische Ausdrucksform wählt, dass man dann irgendwie so tut, als wäre man nicht ja, ein gebildeter oder intelligenter oder multifaktorieller Mensch. Mhm. Genau, aber wir waren bei Starmania.
Ja, weil wir halt die als Jurorin besprochen haben, dass du da eloquent warst und einfach eben, das hast du so schön untermalt immer wieder mit so Fremdwörtern. Vielleicht war es dann doch das. Im Dialekt und dann hast, was hast du gerade für ein Wort vorher gesagt?
Multifaktoriell.
Ja, ja. Schönes Wort.
Ich habe die Erfahrung gemacht oder meine Einordnung oder das Narrativ, das ich dann für mich irgendwie zusammengefasst habe, war, dass die Schere zwischen die öffentliche Wahrnehmung der Person Ina Regen ist, die ist sehr sympathisch, die lacht viel und die schafft irgendwie, das ist mal, also nicht, dass ich das jetzt erzeugen will, aber ich mag ein offener Mensch sein und es ist schön, wenn man mich dafür sieht, aber dass ich dann, wenn es um meinen Beruf geht, eine Kompetenz habe und mich auch nicht davor scheue, die anzunehmen, speziell vielleicht auch da wieder als Frau, dass ich, wir sind es vielleicht auch ein bisschen mehr gewohnt, dass uns Männer die Welt erklären und Männer Fakten und Kompetenz ausstreuen. Und für, ich habe das Gefühl gehabt, für das, dass man das irgendwie nicht so gescheit einordnen hat können oder dass der Spagat zwischen der Idee, die man gehabt hat von Ina Regen und dem, was ich dann, die Facette, die ich dann bei Starmania als Jurorin gezeigt habe, ich habe den Eindruck gehabt, viele Menschen haben den Spagat nicht so weit aufgebracht. So, und dafür, dass sie jetzt diese Entfremdungserfahrung mit der Idee von mir gemacht haben, für das waren sie mir dann besser.
Okay. So. Aber wie war für die Erfahrung? Also wie war es für die, da Jurorin zu sein bei Starmania?
Ich wollte es voll gern machen. Also wie die Anfrage gekommen ist, habe ich mir gedacht, ja, ich glaube, das kann ich. Also ich bin eben, ich habe Jazz und Popularmusik studiert, ich bin ausgebildete Gesangspädagogin. Das ist ein Kompetenzfeld von mir. Das ist jetzt keins, das ich als Ina Regen so in der Öffentlichkeit lebe, aber das passt total zu meiner Biografie. So wie du habe ich auch mit 18 halt die ersten Starmania-Staffeln voll gern geschaut und natürlich auch ein Teil von mir hat fantasiert, konnte ich das auch, da ich mir das trauen, würde ich das wollen. Das hat mich angesprochen, dass die Fiverr mit in der Jury war, war eigentlich dann so mein letztes Fünkchen, ja, das will ich unbedingt machen. Die Erfahrung selber war zum einen stressig, weil man ja, was man im Fernsehen dann weniger sieht, wir haben ja mit in ihr sozusagen trotzdem Regieanweisungen oder eben auch so, ja, Ina, du musst den nächsten Kommentar geben und Tim, du antwortest dann bitte und so. Also wir haben das, während wir die Performance angeschaut haben und irgendwie, einerseits habe ich mir überlegen müssen, finde ich das gerade cool, was würde ich als Feedback geben, wenn ich es geben muss, wie viele Punkte werde ich geben, wann mache ich das eigentlich, also es war irrsinnig stressig eigentlich und dann natürlich dadurch, dass das jede Woche war, über 10 Wochen hinweg, man dann auch schon leider, ich hätte mir gewünscht, ich kann es ausklammern, aber irgendwann gibt es ja da wieder diese Beobachterin, die sich dann denkt, was denken jetzt die Leute daheim vor dem Fernsehen und bei den ersten 2 Sendungen habe ich auch den Fehler gemacht, dass ich es mir selber angeschaut habe. Und man dann selber, jeder kennt das wahrscheinlich, ah, da bin ich in einem Winkel, wo ich mir nicht gefalle und warum habe ich da einen Bauch? Und also so dieses Self-Judgment, das man dann irgendwie auch hat. Und dann denkt man sich, ja, das mache ich beim nächsten Mal besser. Und dann sitze ich mich anders hin. Und also man hat irgendwie so.
Das ist ein Frauending, oder? Denken Sie das Männer auch?
Das weiß ich nicht.
Wie sitzt du jetzt da und so?
Frage beantwortet, danke. Yeah. Aber ja, möglicherweise ist es so. Also ja. es war stressig und ich war dann ab einem gewissen Verlauf in der Staffel, habe ich so das Gefühl gehabt, ich bin ein bisschen zum bösen Bullen geworden. Also ich habe sehr viel öfter die schlechten Nachrichten überbringen müssen oder halt die, ja und du bist jetzt leider nicht weiter, Erklärungen und so. Und das war dann auch schwierig für mich, weil ich bin eigentlich in meiner Wahrnehmung auch ein empathischer Mensch und ich will niemandem öffentlich schon gar nicht das Herz brechen und trotzdem musste das sein.
Weil die Jury gesagt hat, Ina, du, sag ihnen auch.
Eigentlich war es dann, meiner Wahrnehmung nach, war es dann oft so, dass der Tim war sowieso sehr, 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 sehr freundlich immer, was auch okay war. Und die Fiverr war dann oft so, ja, das muss die Ina beantworten. Und ich war dann wieder so, okay, warte. So, und ich habe mich dann manchmal so ein bisschen als die Überbringerin der schlechten Nachrichten empfunden und wollte dem gern aus dem Weg gehen, aber... Ja, also so war es der Mania für mich. Es war eine extrem gute Erfahrung und eine wichtige Erfahrung. Vor allem, weil ich glaube, mein Teenager-Ich hätte es total braucht, dass der Beruf, den ich da ausüben wollte, dass es da was gibt, an dem man sich festhalten kann. Also dass das nicht einfach nur Zauberei ist und dann entweder die Muse küsst dich oder nicht, sondern dass es tatsächlich Dinge gibt, die man da lernen kann, die man praktizieren kann und indem man sie verbessern kann, sowohl gesanglich, dass die Stimme genauso ein Instrument ist, das man formen kann und indem man einen Skill entwickelt, indem man besser wird, auch das Schreiben und das Performen, dass das jetzt nicht alles 100% Talent und dann gibt's nichts mehr und entweder du hast das oder du hast das nicht, sondern dass da überall eine Entwicklungsmöglichkeit drinnen ist und auch was man handfest angreifen kann, vielleicht auch sogar als Argument, um meinen Eltern im Nachhinein zu erklären, schau, das ist ein normaler Beruf, so. Und deswegen wollte ich das, glaube ich, gern machen. Und so habe ich dann auch meine Juristinnenrolle irgendwie, Juristinnen, ja doch, Jurorinnen, so, das, meine Jurorinnenrolle angelegt und insofern bin ich happy damit. Ja.
Wir sind langsam bei der Stunde.
Na, was?
Ja, das war klar, dass schnell vergeht.
Ich habe es echt gesagt.
Na, wir können ja in jede Richtung überziehen, es ist eh unser Abend. Also.
Wir müssen einfach alle da bleiben.
Sind noch Leute,
machen einfach weiter.
Sind ja noch Menschen hier. Ich würde gern wissen, ob du bestimmte konkretisierbare Ziele hast, die du gerne umsetzt, so Fantasien, Träume, unerreichbar wirkende Dinge, die du in den nächsten, was auch immer, 15, in den nächsten Jahren.
Da erwischt mich gerade eiskalt, weil tatsächlich eben dieses Orchesteralbum, das ich gerade gemacht habe und mit dem ich ja gerade auf den einer der renommiertesten Bühnen der Welt war, das ist so viel größer, als ich mir jemals gedacht habe. Also das ist einer von den Träumen, den hatte ich schon, aber der war so groß, den habe ich mir nicht einmal von mir selber zugeben traut und das habe ich erst gecheckt, wie er sich erfüllt hat, wie groß das gerade ist und wie arg ich das finde. Und wunderschön, dass ich gerade so ein bisschen im Niemandsland bin von, Alter, was traue ich denn jetzt als Nächster?
Magst du dazu, wie das Album heißt und so ein bisschen genauer?
Ja, das Album heißt, was wir heute nicht träumen. Der Satz geht dann weiter, das wird morgen nicht wahr. Also insofern eben Optimismus, Hoffnung und quasi gelebte Hoffnung im Sinne von jeden Tag neu tun. Ich glaube, das sind schon so Themen, die mich immer wieder inspirieren und antreiben und motivieren. Und genau, und das ist zufällig passiert irgendwie, dieses Album. Das war eigentlich vor einem Jahr, habe ich noch nicht gewusst, dass ich das mache. Und jetzt ist es quasi fertig und heraus. Und es war eine sehr komprimierte Erfahrung. Und deswegen habe ich so das Gefühl, alles, was ich da vorher zusammen komprimiert habe, darf sich jetzt emotional wieder ausdehnen. Und das arbeitet noch sehr in mir. Aber auf deine Frage, so, was sind mögliche Szenarien? Also wahrscheinlich genau durch die Erfahrung, dass da gerade was für mich in Erfüllung gegangen ist, das so groß war, dass ich es mir nicht einmal träumen getraut habe, denke ich mir, ja, dann kann ich gleich noch den nächsten Stern angreifen. Jetzt ist es auch schon wurscht. Okay. Also es gibt so eine Sehnsucht in mir, die würde gern vielleicht Schauspielerei ausprobieren. Ich würde gerne eine Keynote schreiben, speziell wo es um die Sichtbarkeit von Frauen geht oder vielleicht auch um so ein bisschen die komprimierten Gedanken zu eben auch das, was wir schon geredet haben, mit die Rolle, die ich gerade für mich im Musikbusiness versuche zu definieren und gleichzeitig die gläsernen Decken und Wände und Türen, die keine sind, das so ein bisschen vielleicht zusammenfassen. Also Keynote, glaube ich, das wird jetzt einmal so mein nächstes Feld, das ich gerne explorieren möchte und schauen möchte, ob das was ist. Vielleicht schreibe ich irgendwann ein Buch. Vielleicht schreibe ich irgendwann ein Musical, ich glaube, das muss ich auf jeden Fall tun. Das wird so mein Pensionsprojekt, glaube ich.
Und es muss ja auch noch deinen Musikerinnenabend im Konzerthaus, der ist ja auch noch nicht live im ORF übertragen. Also
Das stimmt. Ja. Also so eine Fernsehshow, da die Show annehmen. Also ich habe auch eben so in den letzten Jahren entdeckt, dass man so, ich habe auch gerade für, in Linz ist gerade Brucknerjahr, also Bruckner, glaube ich, 250. Geburtstag oder Todestag, ich bin mir immer nicht so sicher. Sollte ich wissen, weiß ich aber nicht, gebe ich auch zu. Aber auf jeden Fall, da habe ich eine Serie kuratiert, die heißt Next Bruckner. Und jetzt ist quasi jeden Monat tritt in Österreich, also in Oberösterreich im Posthof, eine sehr coole Location, eine von mir ausgesuchte Künstlerin auf, die quasi der nächste Bruckner sein könnte, den man dann in 200 oder 250 Jahren noch verehrt. Und jede dieser Künstlerinnen hat auch einen biografischen Anknüpfungspunkt an die Biografie von Bruckner und sorgt eben vielleicht damit auch, dass Talent oder Qualität nicht zwingend nur männlichen oder halt patriarchalen Strukturen folgen muss. Und das hat mir extrem Spaß gemacht. Das Konzept habe ich entwickelt und die Kooperation und dann die Acts aussuchen und da irgendwie, also so dieses Konzeptionieren, Moderationsfeld macht mir Spaß. Wie man merkt, rede ich nicht so ungern.
Ich weiß, du hast eine Frage, aber ich möchte nochmal eine zweite letzte Frage von mir stellen. Nämlich, ich habe das Gefühl, wir haben, also natürlich, wir haben über Musik gesprochen, wir haben über Leidenschaft gesprochen und alle möglichen Dinge, aber irgendwie habe ich trotzdem auch das Gefühl, es ist so ein Fokus auf diesem Arbeitsaspekt. Gar nicht, dass du den dorthin bringst, aber eigentlich haben wir über das Musikerinnen-Dasein gesprochen und ich finde, wir haben eine Sache nicht gemacht, nämlich den ganzen Entspannungsbereich. Also wie kommst du runter? Wie kommst du überhaupt runter? Das klingt so, als klingt sehr beschäftigt hier. Was machst du, dass du das Leben spürst, abseits eben von Musik vielleicht?
Ja.
Gibt es keinen Absatz von Musik? Oder?
Nein, ich habe das Urlaube, Gefühl, beim Musikmachen und auf der Bühne spüre ich mich am allermeisten. Also da habe ich auch so das Gefühl, da habe ich Normfreiheit, da gibt es sehr viel weniger, also wie du schon sehr treffend beobachtet hast, bin ich manchmal sehr streng mit mir und ja, ich bin ein bisschen arbeitsfähig und das ist a guilty pleasure. Und während ich aber dann, wenn dann alles erledigt ist und wenn alle Dinge organisiert und gemacht sind und ich dann endlich auf die Bühne darf, das ist so meine Belohnung eigentlich. Also der Moment, wo ich dann auf der Bühne bin und Musik machen kann und sing und in die Tasten greife, da ist mir dann auch alles andere irgendwie wurscht. Also da entspanne ich mich auch, was überhaupt keinen Sinn macht, also rein rational. Und ich bin danach trotzdem erschöpft, so ist es nicht. Aber das ist so der, da bin ich am lebendigsten und am meisten in irgendeiner Form verbunden mit dem, was ich glaube, dass das Leben ist.
Aber gibt es eine innere Regen, die nichts tut?
Ja, ich versuche sie gerade wieder ein bisschen zu pflegen und zu hegen, aber es fällt mir schwer. Also eben jetzt war ich ein Jahr sehr in diesem Tunnel und in diesem, mein Arbeitstier hat Auslauf gehabt und jetzt seit 2 Wochen bin ich so ein bisschen im luftleeren Raum und das kann ich nicht so gut. Also ich bin besser drin geworden, aber ich finde mich dann auch, also jetzt gerade tue ich sehr viel Trash-TV schauen und muss total mitfiebern bei Love is Blind und ich finde es ein bisschen dumm. Aber es ist halt jetzt gerade so, das entspannt mich.
Sind wir Schwestern oder so? Ich weiß nicht.
Maybe, yeah. genau, und ich kann es dann schauen, also ich kann total gut für 2, 3, 4, 5 Tage Netflix verloren gehen und mir fällt nichts und dann wird Essen bestellt und ich kann das alles so, The Gilmore Girls Life. Aber ich kann es nicht, ich habe gestern einen Begriff gelernt, den hat die Sophie Passmann in ihrem Podcast definiert und der heißt CORE, C-O-R, Chillen ohne Reue. An den OR, da arbeite ich noch dran. Also ich fühle mich dann, wenn ich so ein ganz, ich tue ganz lang so Trash-TV und dann finde ich es geil und am Ende denke ich, finde ich es doch irgendwie blöd. Und denke mir so, aber morgen darfst du das nicht machen. Ja, na okay. Und dann koche ich mir was und denke mir, ja, aber komm, neben dem Kochen kann doch so ein Folgenrenner. Dann schalte ich natürlich den ganzen Abend nicht mehr aus. Und am Abend finde ich es dann blöd. Also so, it is hard. Aber ich bin jetzt nicht rund um die Uhr am Hackeln. Und davon abgesehen weiß ich, dass mein Seelenheil und auch der bewusste Umgang mit mir als Gesamtheit nicht nur für meinen Beruf wichtig ist, sondern halt auch für mich. Und also ich gehe regelmäßig in Therapie, ich gehe regelmäßig massieren, ich gehe regelmäßig in Gesangsunterricht. Nicht aus einem, ich muss da was herstellen, sondern da bin ich in Kontakt mit mir und das habe ich irgendwann verstanden, dass ich das mag, wenn wer an meinem Körper umdruckt und dass mir das irgendwie auftankt oder eben im Gesangsunterricht, dass ich da so in mein quirliges Ich zurückfinde. Und alle diese Orte habe ich, glaube ich, so in den letzten Jahren kennengelernt und die suche ich jetzt regelmäßig auf. Und ich bin das volle Sozialtierchen. Ich bin dann viel im Kontakt mit meinen besten Freundinnen und im Plaudern und uns gegenseitig therapieren und so. Das sind alles so Kontakte, wo ich das Gefühl habe, das gibt mir Kraft. Ja.
Das waren sehr schöne Worte. Wir haben so eine Rubrik, die heißt Diverses, und da sind 10 Fragen drauf, die alle so stöhnen möchte immer wieder.
Ja.
Und jede Frage wird wahrscheinlich so 10 Minuten dauern, die zu beantworten.
Das ist immer dann bei mir wahrscheinlich 15, Entschuldigung.
Worauf wäre dein 10-jähriges Ich ganz besonders stolz, wenn sie dich jetzt anschaut?
Ja, die würde ausflippen, dass ich wirklich Sängerin geworden bin. Also die wäre das volle Cheerleader-Girl. Die konnte es, glaube ich, gar nicht bocken. Die würde es umhauen, ja.
Das war jetzt aber kurz.
War kurz, gell?
Das war zu kurz.
Also ja, nein, also... Ja, ich glaube, das war halt schon das Mädel, die hat nur ein Schloss am Wörthersee geschaut. Oder halt, weiß ich nicht, also das war dieses Leben, das ich jetzt wirklich als meines habe, war so eine seltsame Fantasie oder Utopie, von der ich zu der Zeit, glaube ich, auch noch geglaubt habe, dass nur AmerikanerInnen so leben werden. Weil halt Entertainment-Industrie in der Zeit war halt einfach, also in meiner Jugend gab es keinen einzigen österreichischen Act im österreichischen Radio. Das muss man, und natürlich die Erklärung, die man dann findet als Jugendliche ist, Popstars sind Amerikaner und nicht, das könnte ich auch sein. Und dass ich das aber jetzt trotzdem bin, also dass ich so viel der Dinge, die eigentlich in meiner Realität als 10-Jährige absolut ungreifbar waren, dass ich das jetzt lebe, ich glaube, das feiert die selber auch und mein 10-Jährige wird das auch feiern.
Das muss einen doch viel motivieren, gar nicht so streng mit sich zu sein vielleicht, oder? Weil man ja eh schon sehr viel geschafft hat dann.
Hast du das Gefühl, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich geschafft habe? Also ist deine Definition von Strenge gleichzeitig, dass ich unzufrieden bin?
Nein, ich glaube manchmal, du strebst immer noch nach, du willst immer mehr aus dir aussuchen, glaube ich. Ich glaube, du...
Ja, voll. Also meine Philosophielehrerin, ich nehme auch Philosophieunterricht, beziehungsweise mittlerweile ist er mein bester Freund und lädt mich regelmäßig, bekocht er mich dann und dann darf man den ganzen Tag Fernsehen und über Literatur reden und so Zeugs. Der hat mir sehr viele Begriffe mitgegeben, aber einen, der mich, glaube ich, sehr gut beschreibt, ist, ich will das Leben mit dem großen Löffel. Ich bin mehr als mehr. Ja. Und was? Ich bin ein totaler Fan von Intensität. Also ich mag, also da gibt es so ein ganzer, ich glaube, es ist ein sehr kindlicher Anteil an mir, der so einen Lebenshunger hat und der ganz viele Erfahrungen machen und auch der überhaupt keine Angst hat vor argen Gefühlen. Also mir macht auch, ich habe auch schon die Rückmeldung gekriegt, dass ich so arge Musik mache, weil die so manchmal melancholisch ist oder weil ich halt gerade im Schmerz dann ganz weit reingehe und das aber immer nur okay finde und das auch irgendwie schön finde. Ich find's wirklich schön. Und das ist, glaube ich, das ist so mein, ich verstehe oder ich habe die Rückmeldung ja schon öfter gekriegt, dass man das dann als Strenge erlebt. Mhm. Aber für mich ist es eigentlich mehr der Inbegriff von Neugierde und von, also es ist weniger so ein Getriebensein und es ist viel weniger, ich muss weg von dem Ort, wo ich bin, hin zu was Besserem, sondern es war bis daher schon so geil, wie geil wird es eigentlich nur? Und da bin ich so neugierig drauf und das macht mich dann so ungeduldig und so. So ein bisschen, das macht mir dann zur Streberin und dann wir wissen, wie das geht und ja. So.
Hast du eigentlich diese 10-jährige Regina, die durchzucken wird, wenn sie das jetzt erleben würde, hast du zu der Zugang?
Ja. Ah, das war in einem von diesen Schauspielworkshops, da geht man in Konferenz mit, also da das ist wie so eine Aufstellungsarbeit eigentlich, also man kennt das aus der systemischen Aufstellung und aus der Psychotherapie oder halt, und da macht man sozusagen so ein Zwiegespräch das kann man mit verschiedenen Persönlichkeitsanteilen machen. Also es gibt ja speziell die Kreativen, glaube ich, kennen auch den inneren Redakteur oder den inneren Kritiker, der sowieso alles scheiße findet. Mit dem kann man dann auch mal in einen Dialog gehen. Was sagt der dann eigentlich und wofür steht der und was beschützt der? Das ist auch sehr interessant. Also kann man sehr viel herausfinden über die Art und Weise, wie man über sich selbst und vielleicht auch über das Leben denkt. Und eine ähnliche Übung, die ich da gemacht habe, war eben mit meiner inneren, damals war es 5, es war die innere 5-Jährige, der sozusagen einerseits einen körperlichen Ausdruck geben, im Körper von damals war ich wahrscheinlich 35 oder so, und sie dann wieder so bewegen, wie so eine Fünfjährige. Und was sind die, was will die vom Leben und wie spürt sie das an und wie lebt das in meinem Körper und ich kenn die gut, ja. Und ich suche sie regelmäßig auf. Zum Beispiel beim Tanzen, das mache ich auch zum Entspannen.
Die Fünfjährige würde sich ja bestimmt voll freuen, wenn sie Geschenke kriegt, oder?
Ja, ich habe eben, Streberin, die ich bin, habe ich eure Podcasts gehört und das ist einer meiner Lieblingsteile, dass jetzt kurz Weihnachten ist.
Das war jetzt eine gute Überleitung, gell?
Gut gemacht.
Ja. Können wir mal einen Applaus für die zwei haben vielleicht?
Ja, bitte, ja. Ich hab die Überleitung machen müssen, weil du gerade von Tanz gesprochen hast. Die Ina heißt Ina Regen, wegen Regina. Sind wir drauf gekommen? Das haben wir auch nicht gewusst. Ja, und ich war halt in einem Shop. Da, ich wollte das Geschenk, das hat mich gefunden, das Geschenk. Kennst du das?
Nein, was ist es?
Ein Baguette.
Warte mal,
ich wollte jetzt etwas mitnehmen, was mit Musik zu tun hat, mit Klang zu tun hat. Und es ist ein Regen. Glücklich. Es ist ein Regenmacher.
Ein Regen. Entschuldigung, ich muss jetzt nur 100 Mal machen. Sag, boah, danke.
Ja, das ist mega. Ja, danke, dass du dich so gefreut hast. Ich habe vorher nämlich gesagt, du musst dich voll freuen bei den Geschenken, gell?
Ja. Das habe ich schon wieder vergessen, aber ich freue mich trotzdem. Voll. Danke.
Aber warum ich zu dem Geschenk gekommen bin, ist der erste Grund. Du schreibst in dem Lied ja wie ein Kind, warum, woher, wohin? Ich frage einmal den Wind.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, was kann das sein? Und dann bin ich halt in das Geschäft gegangen und habe da halt das eigentlich geschenkt.
Also du Woodstock Chimes.
Ich habe dir ein Wind,
so ein Windspiel.
Ein Windspiel, damit du den Wind befragen kannst, wohin. Und dann bin ich auf dieses Ding da gekommen und das muss ich auch noch mitnehmen, weil es hilft nichts.
Jetzt hast du dich voll verausgabt für mich.
Ja, es war sehr teuer. Also.
Ja. Für die Menschen zu Hause, die das nicht sehen
da
können.
Da ist eine Rechnung drin.
Ah, ja. Und eine Kontonummer, wo ich hier überweisen soll, oder?
Nein.
Hey, vielen Dank.
Und eine Kleinigkeit gibt es.
Nur was?
Ja,
ich sage es, ist Weihnachten.
Kleinigkeit, also... du hast vor kurzem, eben nachdem du dieses Konzert gegeben hast, das Sie am Weltfrauentag, hast du dann gesagt, ja, das ist jetzt so, du kommst jetzt gerade over und es ist irgendwie so eine komische Phase eigentlich, wo man jetzt so, was heißt nichts tut, aber einfach mal so Revue passieren lässt und so weiter und du fühlst dich wie...
Freiheit ist manchmal ein bedrohliches Gefühl, finde ich.
Das stimmt.
Und das spüre ich gerade. Ich kann gerade alles machen und weiß nicht recht, was ich machen soll.
Ja, jetzt sage ich dir, was du machen sollst.
Ja.
Irgendwas mit Wasser.
Abwarten und Tee trinken.
Wart kurz. Und nämlich habe ich da, du hast dann nachher was gepostet, du fühlst dich wie ein Panda.
Ja.
Jetzt habe ich da ein Tee mitgenommen, wo ein Panda drauf ist. Mein Lieb. Geil, zum Overkommen, zum Tee trinken. Und auch noch
der
im Regen tanzen.
Der ist aber auch drauf, hast du den nochmal angeschaut? Der ist auch 5, glaube ich. Schau.
Ja.
Ah,
oh, das ist also sehr nett, danke.
Regen, Wasser, das ist da alles irgendwie dabei und Musik und Overkummer und ja.
Und Höhenflüge, weil er hat immerhin den Big Ben erklommen.
Ja, so. Ja, gut. Stimmt, du kannst da gut in den hineininterpretieren.
Ja.
Im Regen tanzen, ja.
Das auch noch. Das auch noch. Im Regen tanzen darf ich auch noch. Ja, mach ich.
Wow. Ja, das ist vorbei. Jetzt mehr kriegst du nicht mehr.
Danke. Right. Es muss auch mal genug sein.
Ja.
Vielen Dank.
Danke euch.